Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich Gefängnisarbeit heißt es, in den Vollzugseinrichtungen, Untersuchungsgefängnissen und Maßnahmenzentren haben die Inhaftierten die Möglichkeit, Arbeitseinsätze zu leisten. Hier werden die Arbeitsbetriebe der verschiedenen Institutionen vorgestellt. Je nach Auftragsart und Ausstattung stehen den Inhaftierten in den Institutionen des Justizvollzugs verschiedene Bildungsangebote zur Verfügung. In den Vollzugseinrichtungen des Kantons Zürich, außer der Halbgefangenschaft Winterthur und in der Justizvollzugsanstalt Böschwitz, erhalten die inhaftierten Personen eine Basisbildung. Als erstes Untersuchungsgefängnis bietet auch das Gefängnis Pfäffikon Bildung im Strafvollzug an. Die Bildung im Strafvollzug ermöglicht den Insassen, schulische Lücken, insbesondere beim Lesen, Schreiben und Rechnen, zu schließen, die Allgemeinbildung zu erweitern und den Umgang mit Hilfsmitteln wie Computern zu erlernen. Generell werden Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen gefördert. Die wichtigsten Ziele der Basisbildung sind, die Insassen dabei unterstützen, den Vollzugsalltag zu bewältigen, ihre Chancen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu verbessern. Die inhaftierten Personen sollen durch eine sinnvolle Beschäftigung den Bezug zum Leben in Freiheit und damit auch zur Arbeitswelt nicht verlieren. Die Zeit der Inhaftierung soll mit einer geeigneten Beschäftigung so gestaltet werden, dass die Chancen der inhaftierten Personen für den Wiedereinstieg ins Berufsleben verbessert werden. Insassen im Straf- und Maßnahmenvollzug sind zur Arbeit verpflichtet. Im Vollzugsplan kann anstelle einer Arbeit auch eine Aus- und Weiterbildung vorgesehen werden. Im Vollzug einer Maßnahme wird die eingewiesene Person zur Arbeit angehalten, soweit ihre stationäre Behandlung oder Pflege dies erfordert oder zulässt. Die Inhaftierten in Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nicht zur Arbeit verpflichtet. Wer sich auf freiwilliger Basis zur Arbeit verpflichtet hat, muss die zugewiesene Arbeit erfüllen. In der Regel arbeiten Insassen in einem der anhaltsinternen Betriebe, zum Beispiel in der Küche, in der Montage, in der Schreinerei oder in der Landwirtschaft. In den Gefängnissen erhalten die Inhaftierten für ihre Arbeit einen angemessenen Verdienst. Dieser Bericht zeigt uns, dass Gefängnisinsassen nicht die Relation zu ihrem Dasein verlieren sollen. Das ist auch ein Grund, dass man sie in alltäglichen Sachen integrieren soll, damit sie sich dessen bewusst sind, wo sie aktiv ihre Handlungen einbringen können. Und heute befassen wir uns mit einer schwierigen Situation, in der sich Johannes befindet, aber Gott ihn zu keiner Zeit aus den Augen gelassen hat. Aber bevor wir in den Predigttext einsteigen, lasst uns kurz in Erinnerung rufen, was bisher geschehen ist. Und zwar haben wir in den ersten vier Versen sehen können, dass die Offenbarung Gottes bezüglich der unmittelbar bevorstehenden Zeit an Johannes gerichtet war, um den Knechten des Herrn aufzuzeigen, was rasch geschehen soll. Darauf folgend haben wir die Verse 4 bis 6 behandelt, wo der Gruß des Lobes Jesu Christi auf den anschließenden Ereignissen zum Ausdruck gekommen ist. Und in den Versen 6 bis 8 ist speziell die Wiederkunft Christi zur Sprache gekommen, was Gott in seiner absoluten Autorität bestätigt hat. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. Heute setzen wir an diesem ganzen Geschehen an, wo die Verse 9 bis 20 herangezogen werden. Da es aber eine detailreiche Auslegungspredigt ist, werden wir es auf zwei Abschnitte gliedern. Und heute befassen wir uns mit den Versen 9 bis 11, wo es heißt: Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi war, auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Vers 9 beginnt also mit Johannes, der betont, dass er deren Bruder sei. Verpassen wir das nicht, wenn wir da vor uns haben, und zwar Johannes, einen Apostel. Und solche Kaliber wie Johannes befinden sich nicht mehr in unserer Zeit, denn eine bedingte Qualifikation war es, dass man den auferstehenden Christus sehen musste, und zwar in einer physischen, realen Präsenz. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 22 wird es so bestätigt: Von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Heute geht es nicht spezifisch darum, was die Kriterien eines Apostels waren, aber wir können uns das verinnerlichen, warum es heute keine Apostel mehr gibt. Und wenn sogenannte Apostel auftreten, dann entsprechen sie nicht der Heiligen Schrift, wie wir gerade eindeutig feststellen konnten. Übrigens, es ist auch ein Endzeitzeichen, wenn solche Herrschaften so einen Anspruch erheben. Aber was in unserem Text besonders auffällig ist, dass Johannes, obwohl er ein Apostel war, sich mit den anderen Christen als Bruder bezeichnet, also eine Stufe. Dies entspricht auch der Tatsache, da in Christus jedes Glied gleich gelebt ist, aber eine unterschiedliche Funktion aufweist. Deswegen sagt Johannes auch hier, dass er ein Bruder von ihnen ist. Das griechische Wort für Bruder ist Adelphos und bezeichnet hier die geistliche Verwandtschaft unter den Gläubigen, was die familiäre Bindung innerhalb der christlichen Gemeinschaft widerspiegelt. Zudem wird das auch aus dem Kontext klargestellt, da Johannes zugesteht, dass er mit seinen Brüdern Anteil hat. Johannes nimmt hier einen Bezug zu seinen Geschwistern, dass er mit ihnen teilt, und drückt so die enge Gemeinschaft mit ihnen aus, und zwar an der Bedrängnis. Hier wird uns ein Zustand aufgeführt, der sich auf äußeren Druck und Verfolgung zurückführen lässt, wie wir noch gleich den historischen Bezug besprechen werden. Auf jeden Fall steht Johannes unter Druck, beziehungsweise ist er Anfechtungen ausgeliefert. Und im biblischen Kontext wird diese Benennung auch für Prüfungen und Nöte gebraucht, denen Gläubige aufgrund ihres Glaubens ausgesetzt sind. Zudem wird das uns in der Offenbarung mehrmals begegnen, da es zum Christsein dazugehört und ein starker Indikator ist, dass man auch wirklich in Christus wandelt. Mit anderen Worten, man identifiziert sich mit Christus, wenn man in seine Fußstapfen tritt. Und in Johannes Kapitel 15, Vers 18 kommt es auf diese Art und Weise zur Geltung: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Doch Johannes hat nicht nur Anteil an der Bedrängnis mit seinen Brüdern, sondern auch am Reich. Es ist ganz offensichtlich, dass er nicht von einem weltlichen Reich spricht, sondern von dem Reich Gottes. Des Weiteren ist Johannes auch am standhaften Ausharren beteiligt. Das bedeutet, treu und geduldig zu bleiben und trotz der Herausforderungen seinen Glauben und seine Hoffnung zu bewahren. Wohlgemerkt, diesen drei Wörtern ist nur ein griechischer Artikel vorangestellt, was den Gedanken vermittelt, dass alle drei zu ein und derselben Realität gehören. Das Reich Gottes ist eben mit Trübsal und dem standhaften Ausharren verbunden und man kann nicht das eine von dem anderen trennen. Und nur in dieser Konstellation ist man auch im Reich Gottes tätig, was den würdigen Status als Könige und Priester auch nicht negiert. Um Christus als feste Grundlage zu beziehen, ist auch der Schlüssel in der Bedrängnis und im standhaften Ausharren als Könige am Reich teilzunehmen. Unser erster Anwendungspunkt lautet daher: In der Haft haben wir Anteil am Reich Christi. Wir sehen, dass Johannes seinen harten Stand aus dem Gefängnis beschreibt Und dabei fällt besonders auf, dass er sich nicht als isoliert betrachtet, sondern weiterhin in der Gemeinschaft mit seinen Geschwistern im Herrn bleibt, indem er mit ihnen in der Verbindung steht. Er schreibt ja konkret sein Anliegen. Nicht nur bleibt, sondern er teilt mit ihnen auch dieselben Kämpfe, denen er stark ausgesetzt ist. Aber das hindert ihn nicht daran, sich zurückzuziehen und auf den passiven Modus umzuschalten. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist aktiv und erwähnt es in einer prägnanten Sprache, dass er sogar unter diesen Voraussetzungen am Reich Christi arbeitet. Ja, und da gehört eben Bedrängnis und das standhafte Ausharren dazu, um tatsächlich am Reich Christi teilnehmen zu können. Wisst ihr, wir haben in der Einleitung konstatieren können, dass man Häftlinge versucht, in die Alltagswelt zu installieren, sodass sie auch nicht aus der Gesellschaft zurückgedrängt werden. Und so wie Johannes seine Lage kundtut, so müssen wir Christen verstehen, dass nicht die Gitter der Grund sind, nachlässig zu werden oder komplett aufzugeben. Nein, es ist sogar ein Automatismus weiterzumachen, da wir in diese Welt hineinversetzt wurden, bis uns der Herr von unserem Dienst beruft. Zudem, wenn Personen in der Gefangenschaft wieder eingegliedert werden sollen, dann will man auch ihnen einen Wert vermitteln, da sie eventuell verloren haben. Doch der wahre Schatz eines Gläubigen ist seine Identifizierung mit seinem Herrn und Erlöser. Und da können auch nicht die massivsten Mauern der Welt diese Kennzeichnung ausdehnen. Denn diese unzerstörbare Essenz eines Nachfolgers Jesu ist uns geschenkt worden, da sie ausschließlich aus der Gnade Gottes durch den Glauben resultiert. Hören wir genau hin. Es gibt extrem viele Leute, die in der Freiheit leben, aber trotzdem in der Gefangenschaft ihrer Sünden eingekerkert sind. Und manche davon leben einen Lifestyle, der äußerst pompös oder sich auf den weltlichen Lauf konzentriert. Und trotzdem haben sie keine Kennzeichnung, was ihren Sinn des Lebens betrifft. Das ist also der ganz starke Kontrast zwischen einem lebendigen Johannes im Gefängnis und einem freien Mann, der geistlich tot in die Städte zieht. Blicken wir aber weiter. Denn es wird uns berichtet, dass Johannes auf der Insel Patmos war, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Das ist eine direkte Anspielung auf seine Gefangenschaft. Man beachte, dass Johannes eine bemerkenswerte Haltung aufweist, indem er ein nicht abweichendes Herzens von seiner aufgetragenen Mission unter Beweis stellt und so Gott die Treue gehalten hat. Und mit dem Wort Gottes soll das geoffenbarte Reden von Gott dem Vater im Fokus stehen, das in seinem Sohn Jesus Christus das Zeugnis dieser Wahrheit zum Ausdruck kommt. Mit dem Wort bezeugen könnte auch hier bedeuten, dass man von einem Gericht Zeugnis ablegt, wie es in der griechischen Welt üblich war. Und wie es auch im Johannesevangelium verwendet wird. Das würde bedeuten, dass die Ablehnung des Zeugnisses Jesu und der Christen durch die Welt und ihre Gerichte zur Grundlage für ihr Urteil vor dem himmlischen Gericht wird. Offenbarung Kapitel 11, Vers 3 drückt es so aus. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Und schauen wir, dass die Trübsal bei Johannes eine gegenwärtige Realität ist. Und das setzt sich auch in unserer Zeit fort. Open Doors berichtet zum Beispiel, Lee, ein Partner von Open Doors in China, erzählt, wie Yang Hong und ein Mitchrist festgenommen und inhaftiert wurden. Ursprünglich waren Yang Hong und ein anderer Kollege, Si Roy, Jugendpastor und gründeten eine Jugendgruppe in Zentralchina. Ihre bescheidene Gruppe von etwa 20 Personen wuchs schnell auf fast 200 an. Die meisten von ihnen waren Studenten, aber die Gruppe umfasste auch junge Erwachsene, die bereits im Berufsleben standen. Die örtlichen Behörden forderten sie eines Tages auf, die Gruppe in das System der patriotischen Dreiselbstbewegung einzutragen, doch sie lehnten das ab. In China gilt die Dreiselbstkirche auf dem Papier als legal und fällt unter die Aufsicht der Regierung. Das bedeutet, dass sich die Kirchenleiter und Pastoren nach der Registrierung regelmäßig bei den Behörden melden und ihre Lehren zur Genehmigung einreichen müssen, bevor sie am Sonntag predigen dürfen. An einem Tag im Herbst 2022 führte die Polizei eine unangekündigte Razzia in der Kirche durch und fast 90 Personen wurden festgenommen. Die meisten von ihnen wurden nach 24 Stunden wieder freigelassen, aber einige wurden 7 Tage lang festgehalten. Yang Hong und Si Rui wurden abgeführt und schließlich inhaftiert. Im Falle Johannes weisen insbesondere die Kirchenväter auf das Ende der Regierungszeit Domitians hin, zu der Johannes auf Patmos die Offenbarung empfangen hat. Und wer Domitian kennt, der weiß, was das für eine furchterregende Bestie war. Unter ihm geschah nämlich die zweite schreckliche Christenverfolgung nach Nero. CBS Clark berichtet, auch in dieser Regierungszeit erlangte die Kaiserverehrung eine besondere Bedeutung. Domitian scheint sie sehr ernst genommen und sich am Titel Dominus et Deus erfreut zu haben. Seine Verfolgung ist durch einige bedeutende Namen gekennzeichnet. Laut Dion Cassius wurden Flavius Clemens, Konsul im Jahr 95 nach Christus, und seine Frau Domitilla, die Nichte des Kaisers, wegen Sakrilegs und Atheismus angeklagt. Das Wort Christ wird nicht erwähnt. Sie sollen jüdische Bräuche übernommen haben. Clemens wurde hingerichtet und Domitilla verbannt. Viele andere wurden wegen derselben Anklage hingerichtet oder bestraft, darunter Acilius Clavio, der im Jahr 91 nach Christus Konsul gewesen war. Clemens und Domitilla waren mit ziemlicher Sicherheit Christen und Domitilla wurde als Märtyrerin verehrt. Acilius Clavio war wahrscheinlich ebenfalls Christ und einer der vielen römischen Bürger, die als Christen umkamen, 95 nach Christus. Ein Christ, der sich weigerte, den Kaiser anzubeten, war ein Verräter und wurde entsprechend bestraft. Und Johannes hat hier Gnade empfangen, dass er nicht niedergestreckt wurde, weil Gott inmitten seiner Drangsal interveniert hat und ihn auch für seine Zwecke benutzt hat. Was für eine gewaltige Ermutigung. Wir können uns daher gewiss sein, egal in welchen Umständen wir uns befinden, dass Gott mit jedem Einzelnen auf seine Art und Weise verfahren wird. Und auch hier möchte ich euch nicht die geschichtlichen Umgänge aufzeigen, was Gefangenschaft und die Verbannung anbelangt. So meint eine Quelle, die Gouverneure der verschiedenen Provinzen konnten nach eigenem Ermessen entscheiden, ob die Angeklagten auf einer Insel verbannt, hingerichtet oder versklavt werden sollten. Personen mit höherem Status erhielten automatisch mindere Strafen als andere. Doch Johannes wurde verbannt und nicht hingerichtet. Entweder aufgrund seines Alters, wie es manchmal vorkam, oder aufgrund der Milde des örtlichen Gouverneurs. Im Allgemeinen gab es zwei Arten von Verbannungen. Die Deportatio, einschließlich der Beschlagnahme von Eigentum und der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, und die Relegatio, ohne solche Strafen. Technisch gesehen konnte nur der Kaiser die Deportation verhängen, während ein Provinzgouverneur die Relegation verhängen konnte, wie hier. Die häufigsten Orte römischer Verbannung waren einige felsige Ägäisinseln, die Kykladen und Delos, und die Sporaden vor der Küste Asiens, zu denen auch Patmos 60 bis 80 Kilometer südwestlich von Ephesus gehörte. Patmos war nicht verlassen. Es beherbergte ein Gymnasium und einen Tempel der Artemis, der Schutzgottheit der Insel. Konkretisieren wir aber Patmos, denn es ist eine Insel in der Ägäis, etwa 65 Kilometer west-südwestlich von Milet. Es ist eine winzige, halbmondförmige Insel. Patmos ist eine karge, felsige Vulkaninsel, etwa 16 Kilometer lang und an ihren breitesten Stellen 10 Kilometer breit. Ihr Umfang beträgt etwa 40 Kilometer. Die beiden Hörner der Halbmondform zeigen zum Festland. Dort soll Johannes festgehalten worden sein. Weiter sehen wir bei Johannes, dass er im Geist am Tag des Herrn war. Was bedeutet diese Konstruktion, dass er im Geist am Tag des Herrn war? Einmal sehen wir hier seine Beauftragung und er verwendet hier eine Sprache wie Hesekiel, wo auch die Verknüpfung mit der Stimme besteht. In Hesekiel Kapitel 3, Vers 12 steht es so geschrieben. Da hob mich der Geist empor und ich hörte hinter mir eine Stimme, ein gewaltiges Getöse. Verpassen wir das nicht. Indem Johannes diese Anwendung auf sich appliziert, stellt er sich für mich auf die Stufe der alttestamentlichen Propheten. Sowohl Johannes als auch Hesekiel sind im Geist aktiv und vernehmen die Stimme. Aber was soll das jetzt bedeuten, respektive im Geiste zu sein? Was Johannes da erlebt, ist kein Traum. Er wurde auf übernatürlicher Weise im Wachzustand aus der materiellen Welt herausgenommen und in eine Erfahrung geführt, die über die natürliche Sinneswahrnehmung hinausging. Matthew Henry drückt es markant aus, wenn er schreibt: Er war nicht nur entzückt, als er die Vision empfing, sondern befand sich schon vorher in einem ernsten himmlischen geistlichen Zustand, unter den gesegneten gnädigen Einflüssen des Geistes Gottes. Gott bereitet die Seelen seines Volkes gewöhnlich durch die belebenden, heiligenden Einflüsse seines guten Geistes auf ungewöhnliche Offenbarungen seiner selbst vor. Diejenigen, die am Tag des Herrn die Gemeinschaft mit Gott genießen wollen, müssen sich bemühen, ihre Gedanken und Gefühle von Fleisch und fleischlichen Dingen zu lösen und sich ganz mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Aufmerksamkeit bitte! Es war Gott, der hier eingegriffen hat, um Johannes in diesen Zustand zu versetzen. Und da steht auch nur einzig und allein Gott zu, was er von sich offenbaren möchte. Insbesondere, wenn es um Sachverhalte geht, die dem gewöhnlichen Menschen verborgen sind. Heute erleben wir nämlich eine Kopie von dem, was der lebendige Herr praktiziert. Aber mit dem einzigen Unterschied, dass es aus der Finsternis stammt. Und zwar findet es sich ganz stark in der esoterischen Szene statt, wo auch solche Zustände herbeigeführt werden. Sehr häufig kommt es auch in Meditationsformen vor, wo das Bewusstsein in eine andere Ebene gebracht werden soll, wo unter anderem das Benutzen von Mantras oder transzendentale Formen. Doch dies wird ganz klar von der Heiligen Schrift verurteilt und es fällt unter der Kategorie Okkultismus. Nochmals, es macht einen gewaltigen Unterschied aus, ob dies der Allmächtige bewerkstelligt oder wir selbst. Tun wir das nämlich auf unsere Art und Weise, so ist es nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und es zeigt, dass wir nicht verstanden haben, was Gottes Wort in dieser Hinsicht lehrt. Zudem werden diese spiritistischen Situationen auch von wahren Christen, die noch zu wenig Erkenntnis haben, oder vermeintliche Christen ausgeübt. Wie die Anrede einer physisch nicht anwesenden Maria, was weder in der Apostelgeschichte noch bei den ersten Christen zu finden war, sondern von einem nicht überlieferten Ansatz eingeführt wurde. Ebenso finden wir das bei den Pfingstgemeinden, wo Leute penetrant versuchen, das Zungenreden zu absolvieren, um so in eine ekstatische Gegebenheit zu kommen. Das Fazit lautet, dass Satan heute seine teuflische Technik unter einem vermeintlichen christlichen Mantel verschleiert. Die Devise lautet also, Finger weg, dass sie biblisch nicht haltbar sind. Und nachdem wir das geklärt haben, sehen wir, dass Johannes am Tag des Herrn war. Doch was bedeutet das nun konkret? Es ist einmal hier festzuhalten, dass die grammatikalische Form des Wortes Herrn adjektivisch benutzt wird und nicht im Genitiv gebraucht wird, so wie wir in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 2 lesen. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Mit anderen Worten können wir das Eigenschaftswort, das das Substantiv modifiziert, mit folgendem Satz wiedergeben: An dem Tag, der dem Herrn gehört. Wir finden auch eine gleiche grammatikalische Konstruktion, wenn der Fokus auf das Mahl des Herrn gerichtet ist, in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 20, wo es heißt: Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so hält man nicht das Mahl des Herrn. In beiden Fällen wird das Eigenschaftswort benutzt, um etwas zu spezifizieren. Wenn wir es umschreiben wollen, um es besser verständlich machen, dann können wir Folgendes anwenden. Das Mahl, das dem Herrn gehört, das Äquivalent zu unserer Stelle ist, der Tag, der dem Herrn gehört. Beides gehört also dem Herrn. Und bevor wir zur richtigen Konklusion kommen, hier ist einmal eine nicht zutreffende Auslegung bezüglich diesem Vers, dass sich dieser Tag auf Sonntag beziehen soll. Denn manche Christen als den Tag des Herrn bezeichnen, weil sie es mit der Auferstehung und der Versammlung verbinden. So findet man auch in der frühen Kirche, dass der Tag des Herrn der Sonntag war, wo sich die Christen versammelt haben. Von Ignatius soll man eine lückenlose Kette von Beweisen dafür haben, dass der reguläre christliche Name für den ersten Tag der Woche wurde und soll noch immer noch der Name des Sonntags in der Levante sein, wo es heißt, sie halten nicht mehr die Sabbate ein, sondern richten ihr Leben nach dem Tag des Herrn, so Ignatius. Dionysius von Korinth erwähnt in einem Brief an die Römer, dass die Kirche von Korinth an diesem Tag den heiligen Tag des Herrn hält. Doch in der Heiligen Schrift selbst gibt es keine genaue Benennung, dass die Auferstehung oder die Versammlung so genannt wird. Zudem ist es erst später von einem der Kirchenväter wie Ignatius überliefert worden. In der Schrift gibt es auch nicht explizit das Wort Trinität, was sich vom lateinischen Trinitas ableitet und Dreiheit bedeutet. Dennoch ist Gott eine Dreieinigkeit, so wie es in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7 deklariert wird. Der Ausgangspunkt ist daher Gottes Wort, um alles andere weiter begründen zu können, ob dies sich tatsächlich so verhält oder auch nicht. Und die Grundregel ist, dass die Schrift sich mit der Schrift auslegt. Wir dürfen uns daher nicht in erster Linie auf die Überlieferung der Kirchenväter verlassen, sondern auf die Überlieferung der Apostel. Und in diesem Punkt hat auch Ignatius von Antiochien recht, wenn er schreibt, dass die Kirchenväter selbst keine Autorität wie die Apostel besitzen. So, nachdem wir das geklärt haben, und wenn man eben glaubt, dass da eine gleiche grammatikalische Konstruktion besteht wie in 1. Korinther 11, Vers 20, tut man auch manchmal so Schlussfolgern. Was aber eine deutliche Fehlinterpretation ist, da die ganze Zeit in der Heiligen Schrift die Versammlung als der erste Tag der Woche bezeichnet wird und nicht der Tag des Herrn. In 1. Korinther Kapitel 16, Vers 2 sagt es so: An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Man beachte, hier wird der erste Tag der Woche mit dem Mahl des Herrn in Verbindung gebracht. Und trotzdem wird es nicht ein einziges Mal als der Tag des Herrn bezeichnet. Und auch hier waren keine offiziellen Schriften bekannt, wo es als der Tag des Herrn markiert wurde. Oder Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Wenn Christen ihre Versammlungen als den Tag des Herrn bezeichnen, so ist auch dagegen nichts einzuwenden. Außerdem sollte für einen Christen jeder Tag dem Herrn gewidmet sein, sodass wir in einem Dauerzustand sind. Aber was unsere Passage betrifft, so entspricht es nicht dem biblischen Kontext. Es handelt sich hier um den Tag des Herrn Jesus Christus. Und Johannes sagt, dass er im Geist am Tag des Herrn versetzt war. Das heißt, Johannes wurde vom Heiligen Geist überwältigt und ihm wurde der Tag des Herrn gezeigt bzw. ermöglicht, ihn zu erleben. Um diese Argumentation zu stärken, lohnt es sich, einen Blick auf Offenbarung Kapitel 17, Vers 3 zu werfen, wo jenes geäußert wird. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Oder Offenbarung Kapitel 21, Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem. In den letzten beiden gelesenen Stellen ist ebenso zu bemerken, dass Johannes im Geist transloziert, also in etwas eingeführt wird, wo er bestimmte Sachen aufgreift. Es ist daher kristallklar, dass es bei dem Tag des Herrn nicht um einen Zeitpunkt, sondern um eine Realität geht. Auch die griechische Präposition für das Wort am betrifft auch ein Areal, wo man sich aufhalten kann. Man bedenke auch den Bezugsrahmen der Niederschrift, denn die Apokalypse des Johannes zielt darauf ab, die Ereignisse zu beschreiben, welche bevorstehen und die Christen darauf einzustellen. Der Tag des Herrn in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10, ist daher leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass Johannes sieben Gemeinden schreibt und ihnen mitteilt, dass ihm eine Vision vom Tag des Herrn gezeigt wurde. Dies wird durch die unmittelbar folgende Vision von dem verherrlichten Christus bestätigt, der in der Interaktion mit Johannes steht. Und Johannes ist bestrebt, den Tag speziell auf sie zu beziehen, sodass es der Tag Christi ist, auf den er sich stützt. Und schauen wir, die steht im Gegensatz zur Gegenwart. Denn gegenwärtig in unserer verdorbenen Gesellschaft ist es der Tag des Menschen. Aber dieser Tag wird bald vorübergehen. Und die Menschen werden bei Christi Wiederkunft erfahren, dass ihre Zeit gekommen ist. So wird Johannes dem verherrlichten Christus gegenüberstellt, als er bereit ist, dieses Zeitalter zu vollenden und das jüngste Gericht zu vollstrecken. Und der erhabene Zweck, der Tag des Herrn, wird uns vom Propheten Jesaja mitgeteilt. Jesaja Kapitel 2, Vers 17 drückt es so aus. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Der zweite Anwendungspunkt, den wir ansprechen, ist, in der Haft kommt Christus auf uns zu. Johannes war in Ketten und trotz dieses Umstandes ist der Herr auf ihn zugegangen. Bei manchen Menschen ist es so, dass wenn sie in Handschellen abgeführt werden, sie nicht mehr kontaktiert werden. Und man kann sich dann verlassen fühlen, als hätte die Welt mit einem komplett abgeschlossen. Depression, Selbstmordgedanken sind keine Seltenheit, weil man im Sumpf der Verzweiflung immer tiefer gerät und nur noch mehr Auswegslosigkeit zu sehen ist. Doch auch hier gibt es etliche Fälle, wo Männer oder Frauen eingesperrt werden, aber nicht vollkommen ausgegrenzt werden. Und obwohl bei diesen Leuten ihre ständigen Besucher auftreten, so sind sie doch einsam und trostlos, da ihr Geist nicht zur Stille kommt, welches in Aufruhr wütet. Auch hier der brachiale Gegensatz, denn wir sehen nirgends, dass Johannes Besucher empfangen hatte und er einen Frieden verspürt, da es Gott ist, der weiterhin souverän sein Leben bis in alle Details lenkt. Es ist nämlich Fakt, dass es bei dem Herrn eine ganz andere Qualität herrscht, denn er gedenkt an seine Leute. Denn jedes seiner Schafe geht er nach, egal wo es sich befindet, weil er ein treuer Hirte ist und die Seinen niemals im Stich lässt. Weil er ihnen Kraft spenden möchte, damit sie ihre Aufgaben bewältigen können. Weil er sie mit einer immensen Liebe trägt, sodass ihre Seele nicht in der Hoffnungslosigkeit versinkt. Er ist wie ein Gärtner, der auch die Schlüssel zu jeder Haftanstalt besitzt und das Herz wie eine Pflanze mit dem notwendigen Wasser des Lebens begießt. Auf ihn ist Verlass. Des Weiteren erfahren wir, dass Johannes hinter sich eine gewaltige Stimme gehört hat, wie von einer Posaune. Er hört eine wörtlich im griechischen Text große Stimme hinter sich. Posaunen kommen in der Offenbarung häufiger vor als in jedem anderen Buch. Und wenn sie ertönen, verkünden sie dementsprechend ihre Intentionen. Johannes hört also diese große Stimme hinter sich und diese Stimme ist so klar und unverwechselbar wie der Klang einer Posaune. Daniel Kapitel 10, Vers 6 bezeugt auch diese imposante Erscheinen mit diesen Worten, die den Herrn Jesus Christus in den Vordergrund bringen. Schlagen wir auf. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Clark legt es uns eloquent vor, wenn er sich auf Johannes bezieht und sagt, dies war dazu bestimmt, jeden wandernden Gedanken zu wecken, seine Aufmerksamkeit zu fesseln und seinen ganzen Körper zu feierlich zu stimmen. So bereitete Gott Moses darauf vor, das Gesetz zu empfangen. So wie damals Gott und sein Volk offiziell in den Bund der Herrschaft mit den 10 Geboten aufgenommen hat, so erinnert hier der Menschensohn seine Gemeinden auf feierlichste und eindringlichste Weise an seinen Bund mit ihnen. Zusätzlich hat Gott damals den Bund mit seinem Namen und seinen gnädigen Taten begonnen. Es ist also eine Beschreibung, wer er ist und was er für sie getan hat. Und im Gegenzug verlangt er dann ihre Reaktion, Unterwerfung und Gehorsam. Weiters hört Johannes, dass die Stimme betont, dass sie das A und das O ist, der Erste und der Letzte. Und wenn wir aufgepasst haben, dann kommt dieser Terminus in Vers 8, wo wir damals das unausweichliche Kommen Christi besprochen haben. Verpassen wir das nicht. Hier wird Christus in Vers 11 mit Gott, in Vers 8, der im Griechischen mit dem Wort Theos aufgezeigt wird, gleichgesetzt, was die absolute Göttlichkeit des Herrn Jesus im Nachdruck verleiht. Das ist auch eine meiner Lieblingspassagen, um Zeugen Jehovas aufzuzeigen, dass tatsächlich Christus Gott ist. Und nicht, dass wir den alttestamentlichen Kontext außer Acht lassen. Denn es ist eine einzigartige Betitelung, die allein auf den einen wahren Gott angewendet werden darf. Jesaja Kapitel 44, Vers 6 sagt es so: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Beleuchtet man das Neue Testament, so wird nun explizit erläutert, was der Herr Jesus uns erkennen lassen wollte, als er in Johannes Kapitel 10, Vers 30 die Unteilbarkeit Gottes ohne jeglichen Abstrich betont hat. Ich und der Vater sind eins. Und was das Alpha und Omega angeht, da haben wir letztens über all die Nuancen dieser Bezeichnung diskutiert. Ein kurzer Auszug, wo wir bestätigt haben, dass die Gesamtheit der Dinge umfasst, die nur konkret das Wesen Gottes anspricht. Gott ist der Urheber und die Ursache aller Dinge. Nochmals, Gott ist der Urheber und die Ursache aller Dinge. Und das sagt gerade der verherrlichte Christus von sich selbst. Johannes muss nun aufschreiben, was er sieht. Das heißt, dass der Herr Jesus Christus kurz davor steht, in Herrlichkeit zurückzukehren, um mit seinem Volk zu sprechen. Und dass sich dieses auf diesen Anlass vorbereiten muss. Dann wird er beauftragt, die ihm im Kontext dieser Vision überbrachten Botschaften an die sieben Gemeinden zu senden. Die sieben Briefe mit den Botschaften folgen in den Kapiteln 2 und 3 und basieren direkt auf der Vision, die wir noch sehen werden. Der letzte und dritte Anwendungspunkt, den wir uns noch anschauen, wäre: In der Haft hat jeder seinen Auftrag zu erfüllen. Johannes wurde in der Haft nicht abgeschaltet, wie eine Lampe, die nicht mehr eingesetzt werden kann. Er wurde von Gott mit einer messerscharfen Präzision in das Gefängnis gesteckt, um das Buch der Offenbarung zu schreiben. Das war der souveräne Plan Gottes, den er für sich vorbehalten hat. Ja, ein Häftling kann mit einer Aufgabe aufgetragen werden, aber der Christ muss weiterhin seine primäre Pflicht erfüllen, die ihm zugeteilt worden ist. Und es ist wirklich egal, ob das außerhalb oder innerhalb einer Zelle ist. Man hört auch regelmäßig davon, wie es Gläubige gelingt, Menschen im Gefängnis zum lebendigen Glauben zu führen. Und eine verlorene Seele, die sich nicht in einem Bar oder Einkaufszentrum bekehren möchte, hat manchmal die deutlich bessere Ausgangsposition, in einem Gefängnis von einem Bruder oder Schwester sich bekehren zu lassen. Und so wie Johannes an die sieben Gemeinden schreibt, so tragen auch wir das Evangelium weiter, ob es an diesem Ort oder an einem anderen Platz passiert. Wir dürfen daher nicht stehen bleiben, denn unser Fokus ist Christus allein. Das waren also die Verse 9 bis 11 und das nächste Mal geht es weiter. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.